Ja, guten Morgen. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder unter euch sein dürfen. Jetzt haben wir es ja gerade noch geschafft, 2024. Wir sind jetzt ungefähr einmal im Jahr hier und ja, gerade noch geschafft. Und ich nehme auch immer gern die Herausforderung an, den Text, mich mit dem Text zu beschäftigen, der halt gerade dran ist. Und ihr seid ja in der Apostelgeschichte. Und ja, im Kapitel 4, 1 bis 12, obwohl ich anmerken muss, irgendwie reißt es ein bisschen ab mittendrin. Aber ihr werdet es schon sehen. Verse 1 bis 12. Und ich erlaube mir es auch, einen kleinen Rückblick zu machen. Apostelgeschichte. Ja, jetzt war ja gerade Weihnachten und das ist doch ein bisschen ziemlich anders. Und ja, da ist wahrscheinlich der eine oder der andere oder auch von denen, die von weiter her sind, nicht ganz so drinnen in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte geht es ja, im Englischen ist es ein bisschen besser, dort heißt es Acts, also es geht um die Taten und es geht nicht primär um die Taten der Apostel, sondern eigentlich um die Taten des Heiligen Geistes, die er durch die Apostel tut. Und der Schlüsselvers dafür ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das gibt irgendwie so den Fahrplan voraus. In der Apostelgeschichte sind wir dann Zeugen von dem, wie die Apostel eben mit der Kraft des Heiligen Geistes das Evangelium bezeugt haben, bis an die Enden der Erde, bis nach Rom. Ja, nach der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt, das ist ja der Beginn, wird dann noch der 12. Apostel dazugewählt, der Judas ersetzt. Dann kommt Pfingsten, die Geburtsstunde der Gemeinde, das Sprachenwunder, wo viele Menschen aus der damaligen jüdisch beeinflussten Welt das Wort, das Evangelium hören und sich bekehren. Petrus ist da der Wortführer bei seiner Predigt, wo es eben zu dieser großen Anzahl an Bekehrungen kommt. Und dann kommt schon Kapitel 3, wo Petrus und Johannes unterwegs sind im Tempel und einen Lahmgeborenen heilen. Was ganz Besonderes, der eben von Geburt an lahm war, 40 Jahre lang schon, das erfahren wir dann später, lahm gewesen ist. Und der dann herumspringt, Gott lobt und einen ganz großen Volksauflauf verursacht. Und ja, Petrus ergreift wieder das Wort, spricht zu den versammelten Leuten und ja, es kommt da zu einem Aufruf zur Umkehr und ja, um die Sündenvergebung zu bekommen. Und er macht es auch sehr schlüssig vom Alten Testament her, dass er zeigt, dass Jesus von Nazareth, dieser Jesus, auch der verheißene Messias ist. Und ja, die heutige Stelle ist quasi die Reaktion auf diese zweite Predigt des Petrus. Und ich möchte mal den Text vorweglesen. Apostelgeschichte, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie in Gewahrsam bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten. Und Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesu Christi, des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Ihr habt das vielleicht schon bemerkt, ich habe das in drei Abschnitte eingeteilt, den Text heute. Die unmittelbare Reaktion und dann das Verhör vor dem Hohen Rat, wo zuerst die Anklage ist, Verse 5 bis 7, und dann Petrus sich in den restlichen Versen verteidigt. Wir lesen von der unmittelbaren Reaktion auf die Predigt vom Petrus nach der Heilung, dass ja, die religiösen, politischen Führer auf sie zukommen, Petrus und Johannes, und sie verhaften. Und ja, wir lesen von dem Priester, dem Hauptmann des Tempels und den Sadduzäern. Und ja, die Sadduzäer, die reiche politische Führungsschicht, religiös-politische Führungsschicht. Das Besondere bei ihnen war, dass sie gar nicht wirklich an die Auferstehung geglaubt haben. Wir erfahren das in einem Evangelium, im Matthäus-Evangelium, wo sie Jesus mal in ein Gespräch verwickelt haben über die Auferstehung, um die Auferstehung in die Ad absurdum zu führen. Und da lesen wir im Matthäus-Evangelium, an jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, zu Jesus, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragen ihn eben. Also sie waren gar nicht, haben gar nicht an die Auferstehung geglaubt, im Gegensatz zu den Pharisäern, die das schon getan haben. Und wir sehen, ja, sie kommen zusammen, der Punkt, und das haben wir das letzte Mal, habt ihr das letzte Mal auch schon gesehen, was Gott getan hat durch die Apostel, diese Heilung an den Lahmgeborenen, hat starke Emotionen ausgelöst, Verwunderung und Staunen von der Menge und hier Empörung von der religiösen Führerschaft. Empörung, weil Petrus ja, ein einfacher Mann war. Ihr werdet es anschließend dann im Vers nach dieser Stelle erfahren. Ja, die Verwunderung, ein einfacher, ungelehrter Mann, der mit dieser Vollmacht redet und das Volk lehrt. Und der Inhalt hat auch für Empörung gesucht, hervorgerufen. Sicher vor allem bei den Sadduzäern, weil eben Petrus im Namen von Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündet hat. Das war die eine Seite, die darin gegipfelt hat, dass sie einfach es ist so nüchtern da beschrieben, aber ich stelle mir das plastisch vor, im Gewahrsam bis zum nächsten Morgen, weil es eben schon Abend war. Ja? Also so nüchtern berichtet, sicher nicht lustig für Petrus und Johannes, einfach hopp genommen zu werden. Und dann war es halt schon spät und die Führungsschicht wollte nach Hause gehen und deswegen bleiben sie noch über Nacht dort und am nächsten Tag geht es dann erst weiter. Die eine Seite der Reaktionen, wir lesen aber noch von einer zweiten Reaktion im Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Gewaltig. Sie haben die Botschaft von Petrus gehört, diese Predigt. Und wenn ihr euch erinnert, er ist da nicht zimperlich umgegangen, sondern hat ihnen ziemlich direkt auf den Kopf zugesagt, dass sie beteiligt und schuld sind auch, sind an der Kreuzigung von Jesus. Und dass eben die sie umkehren müssen, Sündenvergebung brauchen. Und wir lesen hier eben 5000. Ja, also das ist in der Apostelgeschichte die Rekordzahl sozusagen durch eine einzige Predigt. 5000, die auf einmal die Botschaft angenommen haben und gläubig geworden sind. Also wir sind sicher schon mit 1, 2, 3 ganz außer sich, aber damals waren es 5000 auf einmal. Die positive Reaktion, Seite der Reaktion. Und das ist etwas, was euch auch in der Apostelgeschichte immer wieder begegnen wird. Ja? Immer diese zwei Reaktionen. Auf der einen Seite Ablehnung und auf der anderen Seite Annahme der Botschaft. Das zieht sich durch die ganze Apostelgeschichte durch und zeigt, dass es ja eigentlich ja letztlich nur diese zwei Reaktionen auf die Verkündigung des Evangeliums gibt. Am folgenden Tag, die Verhörung jetzt vor dem Hohen Rat, und da sieht man, es kommt alles, was Rang und Namen hat, zusammen. Oberste, älteste Schriftgelehrte und dann werden die Hohenpriester, also Hannas, und dann noch andere auch namentlich erwähnt. Ja. Normalerweise denkt man sich, Hohenpriester hat es immer nur einen gegeben, ja, Hannas, aber die Verwandten sind auch als Hohepriester bezeichnet worden. Also das ganze Geschlecht ist da vertreten. Und ja, vielleicht denkt man sich, so etwas Ähnliches hat es ja noch nicht vor allzu langer Zeit, also aus der damaligen Perspektive gegeben, bei wie Jesus angeklagt war und verhört worden ist, waren, denke ich mir sicher, also von Hannas und Kaiphas wissen wir es dezidiert, aber sicher viele derer, die jetzt zusammengekommen sind, waren auch dabei, wie sie Jesus angeklagt haben und ihn letztlich verurteilt haben. Also quasi ein Déjà-vu, sie treffen sich wieder, müssen sich aus ihrer Sicht treffen, weil die Sache von Jesus einfach nicht aufhört. Und die Anklage, sie stellen Petrus und Johannes in die Mitte. Und die Anklage ist in diesem Vers 7 zusammengefasst. In welcher Kraft oder in welchen Namen habt ihr dies getan? Ich denke mir, haben sie die Antwort nicht gewusst? Also ich denke, sie haben sich ziemlich gut ausrechnen können, was Petrus jetzt sagen wird. Aber ich denke, sie wollten einfach das vom Angeklagten auch ausgesprochen haben. Petrus, also es geht um das, welche Kraft dahinter steckt, beziehungsweise welcher Name, also welche Autorität eigentlich dahinter steht, hinter dem, was Petrus hier getan hat. Und ich möchte noch zurückerinnern an zwei Verse aus dem Kapitel davor, wo ja das beschrieben worden ist, was da passiert ist, und wo es eben um welche Kraft und welchen Namen geht. Petrus sagt da, zu diesem Lahmen, der da vor der Pforte gesessen ist und gebettelt hat. Petrus spricht, Simon, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Also das war der Name und Petrus wiederholt das dann ja gleich danach im Vers in seiner Antwort. Und auch die Kraft hat er schon besprochen dem Volk gegenüber. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns? Was hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Also es war nicht in Petrus eigene Kraft oder Frömmigkeit, sondern es war eindeutig
Gottes Wirken.
Der Heilige Geist dahinter. Also welche Kraft und welchen Namen habt ihr das gemacht? Petrus in seiner Verteidigung, ich finde, er macht das sehr geschickt. Er spricht die Obersten und die Ältesten an und geschickt rückt er das Wunder in den Mittelpunkt und die Wohltat. Also wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist. Also er stellt das Faktum, das Positive am Anfang seiner Verteidigung. Ja. Es war ein Kranker, der jetzt wieder gesund ist. Das ist das, um was es geht. Und das ist ja was Positives, wo ja kaum jemand da irgendwas dagegen haben könnte. Aber er sagt dann und spricht sie direkt an auf die Frage, auf den Vorwurf, in welchen Namen. Und er sagt es dann eben im Namen Jesu Christi des Nazareers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Sehr direkt. Sie das vorstellen, der gesamte, die religiöse Führerschicht ist hier versammelt. Sie sind eingesperrt gewesen über Nacht, stehen jetzt da davor, so groß wahrscheinlich im persönlichen Empfinden, wenn die alle rundherum sind und diese Frage stellen. Und er sehr direkt im Namen Jesu Christi des Nazareers, im Namen Jesu, wie er auch vorher schon den geheilt hat, mit genau denselben Wortlaut sozusagen, und den ihr gekreuzigt habt. Auch das hat er in seiner Predigt zum Volk schon genau in denselben Wortlaut ihnen vorgeworfen. Also klar ausgesprochen, sehr direkt. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Also das Zentrum ihrer Predigt ist wieder, dass auch die Empörung ja ausgelöst hat, dass sie in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündet haben. Und diese Ablehnung ist ja auch schon im Alten Testament angekündigt worden. Und das, wie Petrus hier antwortet, ist eigentlich, also ich habe mir gedacht, auch irgendwie die direkte Erfüllung von dem, was Jesus ihnen vorhergesagt oder ihnen versprochen hat. Ja. Jesus hat gerade für solche Situationen, wo sie, und im Lukas steht das, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeit und die Machthaber führen, so sorgt nicht wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Und das sieht man hier quasi erfüllt. Ja? Erfüllt mit Heiligen Geist hat er eben geantwortet auf diese geschickte, aber doch sehr direkte Art. Und ja, nach diesem klaren Benennen, dass es im Namen Jesu ist, den sie gekreuzigt, den aber Gott auferweckt hat, dass es eben um diese Person und im Namen von ist nicht nur so ein magisches Sprüchel, was man anhängt oder in dem man redet, sondern es geht um die Person Jesus Christi, der autoritär, seine Autorität, seine Vollmacht dahinter steht, hinter dem, was Petrus und Johannes hier gemacht haben. In diesem Namen. Und auch die Empörung, die Ablehnung, und auf das kommt er dann im Vers 11 zu sprechen, ist schon im Alten Testament vorhergesagt. Nicht verwunderlich, ja, der, also dieser Jesus ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und die haben sicher sofort gewusst, was er damit meint. Und so ähnlich war es auch schon, wie Jesus in ja, im Konflikt mit der Führungselite der Juden gewesen ist. Wir lesen davon im Matthäus-Evangelium im Kapitel 21. In einer ganz ähnlichen Situation. Auch da ist ihm vorgeworfen, in welcher Autorität, in welcher Vollmacht er eigentlich handelt. Und er hat dann gesagt, Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist er dies geworden. Und er ist wunderbar in unseren Augen. Ein Zitat aus einem Psalm, aus dem Psalm 118. Ganz in einer ähnlichen Situation, ja, Jesus hat da auch das Gleichnis dann von den Weingärtnern erzählt, ja, wo es darum gegangen ist, dass eben jemand einen Weingarten hat und den verpachtet, seinen Lohn nie bekommt, ja, und zum Schluss dann den Sohn schickt, den sie auch umbringen. Und ja, wir lesen im Evangelium, dass die angesprochenen religiösen Führer ganz klar erkannt haben, dass das auf sie gemünzt war. Und ich denke, das haben sie hier wie ein Déjà-vu wieder genau verstehen müssen, dass Petrus hier genau das, was sein Herr, was Jesus ihnen vorgeworfen hat, wiederholt. Der Stein, den die Bauleute verworfen oder verachtet haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist das Werk, was Gott tut. Und ja, so ähnlich auch im dieses Eckstein, der verworfen worden ist, ist ein sehr, ja, etwas, was sich sehr durchzieht, schon im Alten Testament und auch im Neuen Testament sehr oft zitiert wird, auch im ersten Petrusbrief, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Also die Bedeutung, dass das schon von Langen geplant war, dass diese Ablehnung ja, auch schon vorhergesagt worden ist, dass Jesus von den Führern verachtet wird und verworfen wird, aber von Gott her der Eckstein ist, auf dem er seinen Tempel, die neutestamentliche Gemeinde, aufbauen wird. Und dann zum Schluss seiner Verteidigung, und es ist in keinem anderen Namen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Eng, intolerant, kein anderer Name. Und eigentlich, wenn man den Namen, und jetzt sind wir doch noch bei Weihnachten, ja, wenn man den Namen von Jesus nimmt und sie wird einen Sohn gebären, Matthäus-Evangelium, der Engel, der das Josef erklärt und sagt, ja, der sich da natürlich nicht auskennt, wie das jetzt ist mit dem Kind, mit Maria, die plötzlich schwanger ist und ja, da gar nichts damit zu tun hat. Wo der Engel ihm erklärt, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Schon angekündigt, bevor Jesus geboren worden ist, dass er der Retter ist, derjenige, der die Menschen, sein Volk, von ihren Sünden erlösen wird. Und Jesus selber ist ja die griechische Form des aramäischen Jeshua. Jeshua klingt da auch drinnen. Und der Name selber sagt das eigentlich aus. Yahweh ist Rettung. Das ist im Namen Jesu, steckt das schon drinnen. Und ja, die Einzigartigkeit. Und Jesus selber hat es dann ja auch gesagt, im Johannesevangelium, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also genau dieses, es gibt keine Alternative zu Gott außerhalb von Jesus. Kein anderer Name. Und das ist sicher etwas, was unserem heutigen Zeitgeist so ganz widerspricht. Ja. Politisch unkorrekt, intolerant oder was man alles aufführen könnte. Und jeder hat sicher schon seine Erfahrungen gesammelt, wenn man mit Leuten um uns herum ins Gespräch kommt über Jesus und was, wenn man dann auf das hinweist, dass eben Jesus der Weg zum Vater ist. Ja. Aber das Besondere dabei, denke ich, ist, und das hat mich zum Beispiel bei meiner, wie ich mich bekehrt habe, total angesprochen und überzeugt. Und ich möchte euch dazu zwei Zitate aus Jesaja bringen. Jesaja 43, wir lesen dort, wo Gott spricht: Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und hören lassen und kein fremder Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr. Ich bin Gott. Interessant, da kommt so wie in der Apostelgeschichte auch die Zeugen vor und Gott sagt hier, dass er der einzige Retter ist. Außer ihm gibt es keinen Retter. Er hat verkündigt und gerettet und ein bisschen später sagt er, einen gerechten und rettenden Gott gibt es außer mir nicht. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Gott betont, dass er der einzige Gott ist. Das war sicher etwas, was die religiöse Führungsschicht hier, um die es da ja geht, die obersten, ältesten, Schriftgelehrten, Priester und so weiter, sicher voll unterschrieben hätten. Das war nicht das Problem. Auf das waren sie ja stolz, dass sie dem wahren und einzigen Gott dienen. Aber das Besondere ist, dass dieser Gott sich als gerechter und rettender Gott schon im Alten Testament vorgestellt hat. Und ich habe mir vor kurzem das überlegt, das ist vielleicht noch einer der wenigen Punkte, die den modernen Menschen von heute bewegen. Also wenn man über Sünde redet, über Gott oder so weiter, dann, ja, Sünde, ich habe ja eh eine Ausgleichszahlung für meinen letzten Flug und Klima gemacht, also bin ich ja so ein Schneider, ja. Sonst mit Sünde wenig los, wenig am Hut, auch mit Gott und so weiter nicht. Aber es gibt noch einen Punkt, der Menschen auch heute bewegt, und das ist Ungerechtigkeit. Also, mir kommt das so vor, dass Leute Emotionen zeigen, wenn sie Ungerechtigkeit begegnen. Das ist was, was ihnen wichtig ist, also Gerechtigkeit. Ja, nicht nur Klimagerechtigkeit, sondern überhaupt Gerechtigkeit ist etwas, ja, das sie bewegt und ja, wo man anknüpfen kann. Das Problem ist ja dann meistens, dass die Gerechtigkeit von anderen gefordert wird. Ja. Wenn man selber im Spiel ist, nimmt das Gespräch andere Richtungen an. Ja. Aber Gerechtigkeit ist ein Punkt, der Menschen bewegt. Und das Interessante ist, dass hier Gott als gerechter und rettender Gott vorgestellt wird. Und das war der Punkt, der mich überzeugt hat davon, dass das Evangelium richtig ist. Ich bin aus der katholischen Kirche, Hintergrund, war 10 Jahre lang Ministrant und ich kann mich auch noch gut erinnern, auch in der Religionsstunde ist immer diskutiert worden. Ich habe versucht, die Sache zu verteidigen, katholischer Standpunkt. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern an die Diskussion, wo es darum gegangen ist, ja, an Gott glauben ist ja eh, aber wozu brauchen wir Jesus? Also ich habe damals keine gute Antwort gehabt, der Religionslehrer auch nicht, ja, das ist in so einem Raum gestanden. Ja. Weil ich glaube, das Geniale und Besondere am Evangelium ist, dass es von einem gerechten und rettenden Gott redet. Nicht nur gerecht, sondern auch rettend. Und die zwei Dinge zusammen, wenn wir dabei sind, ist ja irgendwie ein unlösbares Problem. Die Gerechtigkeit verurteilt uns und dann schaut es schlecht aus. Und das Besondere, und deswegen glaube ich, dass eben das so zentral ist, was Petrus hier auch sagt, es gibt in keinem anderen Namen das Heil, weil Jesus der ist, der die Gerechtigkeit erfüllt hat und unseren Platz eingenommen hat. Und wir seine Gerechtigkeit haben dürfen. Und alle anderen Bemühungen, uns irgendwie zu verbessern, zu vervollkommnen, Gott näher zu kommen und so weiter, sind ja zum Scheitern verurteilt, wenn man Gerechtigkeit fordert. Und das finde ich das Begeisternde am Evangelium und daran, dass es eben in keinem anderen Namen das Heil gibt, außer in Jesus. Weil alles andere, also mir kommt das nicht logisch und konsistent vor. Und das ist was Besonderes, dass unsere Botschaft, unser Evangelium auch vernunftmäßig durchdenkbar ist und hält. Und Petrus hat das hier der religiösen Führungsschicht gegenüber dargelegt und unterstrichen. Es gibt in keinem anderen Namen Rettung. Das ist ein Muss. Ist auch irgendwie interessant formuliert, indem wir errettet werden müssen, weil es keine tragfähigen, wirklichen Alternativen gibt, abseits von Jesus, der eben Gott rettet, mit Namen heißt, der sich selbst hingegeben hat, um uns seine Gerechtigkeit zu geben und es deswegen zu ermöglichen, dass wir gerettet werden können. Also in unserem Abschnitt heute haben wir uns mit den Reaktionen auf die Heilung und die Predigt, die Heilung des Lammgeborenen und die Predigt, die anschließende Predigt des Petrus beschäftigt. Diese zwei Seiten gesehen, auf der einen Seite die positive Reaktion, die Annahme, die vielen Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die sich gefreut haben und Gott gelobt haben. Und auf der anderen Seite die Ablehnung derer, die das nicht annehmen wollten, die selbst am Steuer bleiben wollten, ihre Macht und ihren Einfluss nicht geschmälert wissen wollten. Und dann die Verteidigung des Petrus vor dem Hohen Rat, wo er ganz offen und direkt das bezeugt hat, dass das Wunder im Namen von Jesus geschehen ist und dass es keine Alternative gibt. Rettung gibt es nur in Jesus Christus.